Ja, wir sind immer noch in der Passionswoche. Diese Woche vom Einzug in Jerusalem als Messias, dem Jubel der Menge, die ihn als Sohn Davids feiert, über die Tempelreinigung und den Mordplänen der führenden Juden, das letzte Passamahl unseres Herrn, seine Kreuzigung und Auferstehung. Ab Kapitel 11 bis Ende Kapitel 16, das ist mehr als ein Drittel des Markus-Evangeliums, das sich nur mit dieser einen Woche beschäftigt. So wichtig ist diese eine Woche. Bei den anderen Evangelisten ist es nicht viel anders. Wie zu Anfang seines öffentlichen Auftretens hat Jesus auch jetzt wieder den Tempel gereinigt, hat dem Treiben des Kaufens und Verkaufens rigoros ein Ende bereitet. Die Klage damals wie heute zu diesem Zeitpunkt war: Das Haus des Herrn ist keine Anbetungsstätte, sondern eine Räuberhöhle geworden, weil die Verantwortlichen, die hohen Priester vor allen Dingen, in diesen 3 Jahren diesen Zustand aber nicht geändert haben, sprach der Herr ein Gericht aus. Und das hat er deutlich gemacht, sozusagen als Gegenstandslektion an der Verfluchung des Feigenbaumes, der zwar reichlich Blätter hatte, aber keine Frucht. Denn die Juden taten viel, um gottesfürchtig angesehen zu werden. Allerdings fehlte diese wahre Frucht, die der Herr suchte, die Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Notwendigkeit, Hilfe von Gott zu erbitten. Sie waren der Meinung, weil sie den Tempel hatten, weil sie die Opfer hatten, weil sie Gottes auserwähltes Volk waren, wäre alles in Ordnung und ihnen könnte gar nichts passieren. Gott will aber etwas ganz anderes, damals wie heute. Er sagte schon in Jesaja 1, Vers 11, Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Und Samuel spricht zu Saul, nachdem Saul verbotenerweise Opfer brachte. In 1. Samuel 15 können wir das nachlesen. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Jesus verklagt die Priesterschaft, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und bringt sie dazu, ihn, den lang gefassten Plan, den sie hatten, umzusetzen, nämlich ihn zu töten. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sie es gar nicht haben wollten, nämlich zum Passafest. Denn das Passafest stand kurz bevor. Aber Gott hat seine eigenen Zeiten und Zeitpunkte. Und er wollte, dass das wahre Opferlamm, Jesus Christus, sein Sohn, genau zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Passafest, wo das ganze Volk in Jerusalem versammelt war, für die Sünden aller Menschen sterben sollte. Aber um die Erlösung von den Sünden zu bekommen, braucht es noch etwas. Und das wird uns in den nächsten Versen, die wir betrachten wollen, deutlich. Ich lese uns aus Markus, Kapitel 11, die Verse 20 bis 26. Markus 11, 20 bis 26. Und als sie am Morgen, also die Jünger und Jesus, vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Hier schließt sich die Klammer, die mit der Verfluchung des Baumes geöffnet wurde, die die Tempelreinigung einleitete, und jetzt, einen Tag später, kommen sie an der gleichen Stelle vorbei und sehen das Ergebnis des Fluches Jesus. Von den Wurzeln an ist der Feigenbaum verdorrt. Nicht nur seine Blätter sind verwelkt oder ein paar Äste abgebrochen. Er ist völlig abgestorben. Wie die Rizinusstaude, die Jona Schatten spendete, von jetzt auf gleich verdarb. Von diesem Baum ist keine Frucht, sind keine Blätter mehr zu erwarten. Aber der Feigenbaum war noch als solcher zu erkennen. Er war nicht verschwunden, sondern stand da wie ein Mahnmal. Wer in den letzten Jahren mal auf dem Brocken war und seine Blicke so ein bisschen über die Wälder schweifen ließ, der hat da bestimmt so silberglänzende Bäume gesehen. Die waren alle tot, konnte man nachlesen. Man hat sie nicht abgeholzt. Man will der Natur ihren Lauf lassen. Aber diese Bäume bringen eigentlich keine Frucht mehr hervor. Petrus war überrascht über dieses Ergebnis. Er kannte die Wunder Jesu, die er gewirkt hat. Aber die waren alle positiv. Speisewunder, mal werden 4000 satt, mal 5000. Krankenheilung ohne Zahl. Er hat das bei seiner Schwiegermutter erlebt. Totenerweckungen, nicht nur eine, mehrere. Stillung des Sturms, auf dem Wasser gehen. Was sind das alles für Sachen? Das hat er alles leiblich erlebt. Persönlich. Und er erzählt es Markus, der uns ja diesen Bericht gibt. Markus ist ja sozusagen der Ghostwriter von Petrus. Aber ein destruktives Wunder, ein zerstörendes Wunder hat Jesus bis dahin nicht gewirkt. Er war auch überrascht über diese totale Zerstörung des Baumes. Da war kein Stumpf mehr, der irgendwann wieder hätte Zweige, Äste oder sonst was hervorbringen können, der wieder hätte austreiben können. Das war totes Holz. Ebenso war er überrascht, wie schnell der Baum verdorrte. Über Nacht. Es war also keine lang anhaltende Dürre, die das verursacht hat. Kein Schädling, der die Wurzeln angeknabbert hat oder irgendein Pilz oder sonst etwas, eine Krankheit, die den Baum hätte absterben lassen können. So schnell sind die auch nicht. Jesus kann zerstören, wie er heilen kann. Sofort und komplett. Das sollte uns immer bewusst sein. Aber auch dieses ist wieder ein Bild auf das, was dem kultischen Dienst der Israeliten widerfahren ist. Denn dieser kultische Dienst der Israeliten ist abgeschafft. Der Tempeldienst, die Opfer und alles religiöse Gebaren, das den Schein der Gottesfurcht hat, bringt keine Frucht, nicht einmal mehr Blätter hervor. Aber Gott tat es nicht sofort von einem Augenblick auf den nächsten. Das hätte Jesus mit dem Feigenbaum durchaus tun können. Sondern auch das war wieder ein Symbol, dass es nicht sofort aufhört. Jesus heilt von jetzt auf gleich. Die Schwiegermutter Petrus wurde geheilt in dem Moment, wo Jesus ihre Hand ergriff. Und sie war sofort gesund. Sie hat sofort an den Tischen bedient. Alle, die da waren. Und das waren nicht wenige. Kein Kuraufenthalt, keine Physiotherapie, was wir so zu brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Diese Zeitspanne vom Verfluchen des Feigenbaumes bis zum Verdorrtsein, diesen Tag, das ist die Zeitspanne, die Gott den Israeliten gab, bis er den Tempel ganz und völlig zerstörte, nämlich 70 nach Christi. Zerstörten die Römer den Tempel. Sie zerstörten Jerusalem und der Tempel wurde völlig niedergemacht. Die Klagemauer, die man jetzt noch sieht, sie gehört nicht zum Tempel. Da blieb nicht ein Stein auf dem anderen. Der ganze Stolz Israels war mit einmal dahin. Alles, auf das sie sich verlassen hatten, war weg. Völlig zu Ende gebracht. Kein Tempel, kein Opferlamm, nichts mehr. Der alte Bund war jetzt durch den neuen Bund völlig ersetzt worden. Die Übergangszeit von 35 Jahren ungefähr, können mehr oder weniger gewesen sein, war vorbei. Den neuen Bund, den Jesus durch sein Blut geschaffen hatte, trat an diese Stelle. Es gab keine zwei Bündnisse. Für die einen, die das können, machen den und die anderen machen das. Nein. Entweder machst du den alten Bund, gab es nicht. Es gab keinen alten Bund mehr. Es galt nur noch der neue Bund. Und Jesus hat diesen Bund eingesetzt, wie wir Markus 14, 24 lesen. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Und Hebräer 9, 15 bis 16, da greift der Schreiber das wieder auf. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Jesus hat dieses Testament gemacht, damit wir mit ihm erben. Denn er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden als Erstling der Toten. Der neue Bund ist der einzige Bund, in dem man gerecht werden kann vor Gott. Der alte Bund nach dem Gesetz diente der Erkenntnis, dass der Mensch eben nicht durch Werke Gott gefallen kann, da er nicht in der Lage ist, alle Gesetze, die Gott gab, einzuhalten. Und diese Gesetze können in zwei Sätzen zusammengefasst werden. Das lesen wir auch in Markus. Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wann kannst du von dir behaupten, dass du diese beiden Gebote eingehalten hast? Hast du deinen Nächsten immer geliebt? Nein. Hast du Gott immer geliebt? Mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, also mit alles in dir? Nein. Diese beiden Gebote haben sich aber nicht geändert. Sie haben sich nicht austauschen lassen. Sie sind genauso gültig wie eh und je. Aber die Voraussetzungen haben sich ein wenig verändert, um sie zu halten, wenn auch nicht wesentlich. Haben wir bemerkt, Jesus ging mit keinem Wort auf die Beobachtung Petrus ein. Er hat ihm nicht gesagt: Hey, hast du was anderes erwartet, als dass der Baum verflucht ist, dass der verdorrt? Nein, er geht gleich zum nächsten über. Er hat ihm gezeigt, was passieren soll. Habt Glauben. Der Baum, der Feigenbaum, war für ewig verflucht. Dieses Wort ewig, das wird mit Äon übersetzt. Das kann Zeitalter, aber auch Ewigkeit bedeuten. Also immerwährend. Markus verwendet das Substantiv zweimal. An einer Stelle heißt es in Markus 3, 29: Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Das Adjektiv, das wir hier jetzt vor dem ewigen Gericht, also diesen ewigen Gericht lesen, das heißt immerwährend, andauernd, also wie wir ewig verstehen. Welchen Sinn würde es jetzt also machen, wenn man übersetzen würde: Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat eine Zeit keine Vergebung, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Es würde sich widersprechen. Deswegen können wir davon ausgehen, dass hier auch die Ewigkeit gemeint ist, ohne Ende. Der Baum, der Feigenbaum, brachte keine Frucht mehr. Genauso wenig wie keine Frucht mehr aus der israelitischen Gesetzlichkeit kommt. David H. Stern, der hat das in seiner Übersetzung der jüdischen Bibel wie folgt übersetzt. Er schreibt dort in Markus 11, 14, denn daher kommt ja der Vers, dass ewig keine Frucht mehr essen soll. Da sagt er zu ihm, möge niemand jemals wieder Frucht von dir essen. Und seine Talmidim hörten, was er sagte. Also Talmidim sind seine Jünger. Und ebenso soll eben auch aus diesem falschen Tempeldienst keine Frucht mehr hervorgehen. Egal, ob sie gut oder schlecht ist. Gar keine Frucht mehr. Ewig heißt bei Gott ewig. Ohne Ende. Keine Vergünstigung wegen guter Führung oder sonst was in der Art. Aber noch einmal möchte ich sagen, es ist nicht die Verfluchung des gesamten Volkes Israels, damit genauso wenig wie der Herr alle Feigenbäume verflucht hat, sondern es ist die Werkgerechtigkeit der Israeliten und derjenigen, die sich genau auf diese falsche Art Gerechtigkeit verlassen, die ist verflucht. Durch Werke wird keiner gerecht. Was sollen wir oder können wir tun, um letztendlich doch noch Gott gefallen? Und das sagt uns der Vers 22. Ganz einfach. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Aber was bedeutet Glauben? Und das macht Jesus gleich an einem Beispiel deutlich. Sprich zu einem Berg, hebe dich und wirf dich ins Meer. Jetzt haben wir hier in der Altmark zwei Probleme. Wir haben keine Berge und wir haben kein Meer. Wir können unseren Glauben gar nicht testen, richtig? Aber das ist nicht der ganze Vers. Denn an diesem Vers ist eine Bedingung geknüpft. Nicht zweifeln, sondern glauben. Zweifeln ist klar. Aber ist Glauben nicht auch eine Art Zweifel? Wir sagen doch immer, wenn wir uns nicht sicher sind, ja, ich glaube nicht. Also wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, so 80-90% sind wir uns sicher, dass das eintrifft oder das nicht eintrifft, dass der Papa da ist, Mama nicht da ist. Aber biblischer Glaube hat zwei Bedeutungen, nämlich Treue und Vertrauen. Es kommt auf den Kontext an. In diesem Fall können wir Vertrauen verwenden. Treue passt irgendwie nicht. Also vertraue Gott, könnten wir auch übersetzen in Vers 22. Und wenn jemand in seinem Herz nicht zweifelt, sondern vertraut, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wem sollst du vertrauen? Dir selbst? Frei nach dem Motto, glaub an dich und dann wird es dir gelingen. Das ist wieder menschlich. Dann, wer steht hier wieder im Mittelpunkt? Ist es Gott? Nein, du bist es. Vertrau dir. Du schaffst es. Du bist es. Vielleicht denkst du ja auch, naja, Gott und Jesus Christus, ja, die brauche ich schon. Sonst werde ich nicht fertig. Aber ich muss meinen Teil auch dazu tun, damit Gott zum Ende kommt. Also Gott und ich. Weder du allein noch du mit Gott ist Vertrauen auf Gott oder Glauben an Gott. Gott allein, das muss in der Mitte deines Vertrauens stehen. Denn nur einem gebührt diese Stelle im Zentrum deines Lebens und das ist der dreieinige Gott. Denn was hast du zu deiner Erlösung beigetragen, als Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde? Wo warst du da? Gar nicht geboren. Was hast du beigetragen, als Gott beschloss, wie die Sündenvergebung geschehen sollte, vor Grundlage der Welt, vor Grundlegung der Welt? Auch nichts. Kein Mensch war da. Im Gegenteil. Du hast Gott nicht mal gesucht. Römer 3, Die Verse, Römer Kapitel 3, die Verse 10 bis 12 möchte ich uns lesen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Sechsmal lesen wir davon, was wir alles nicht tun, Gott gegenüber. Nicht nach ihm fragen, nicht verständig sein, nicht gerecht sein, nicht Gutes tun. Wir taugen alle zusammen nichts. Zweimal sagt er sogar, auch nicht einer. Also Paulus schreibt das nieder, ja? Nicht einer. Das ist Ausschluss. Ohne alle zusammen taugen wir nichts. Da gibt es nicht einen. Und Paulus nimmt sich da nicht aus. Oder die zwölf Apostel sind genauso gemeint. Sind die zwölf Apostel zu Gott gekommen? Nein. Jesus hat sie sich ausgewählt. War Paulus auf dem Weg, Herr, ich suche dich, lass dich mich von mir finden? Nein. Jesus hat ihn aufgehalten auf dem Weg nach Damaskus, als er die Christenheit, die da war, damals noch nicht so hieß, verfolgte und sie vors Gericht bringen wollte. Alle, die gläubig geworden sind, die Gott vertrauen, können es nur, weil Gott uns auf die ein oder andere Weise gezogen hat. Jesus, wirst du dich fragen, wie kann ich Gott vertrauen, wenn ich ihn jetzt nicht kenne? Die Apostel sind 3 Jahre mit Christus gegangen, haben gesehen, was er tat und wie er es tat. Ja, die hatten es einfach. Aber genau diese Jünger sind es, die uns Zeugnis geben über die Taten unseres Herrn. Aber eben nicht nur diese geben Zeugnis. Das ganze Alte Testament ist ein Zeugnis von Gottes Handeln an den Menschen. Speziell an den Israeliten, aber auch an anderen Völkern. Jona wurde nach Ninive geschickt. Er sollte Gericht verkünden. Hat das getan. Was taten die Niniveer? Sie bekehrten sich. Und sie wurden gerettet, zumindest diese Generation. Die Bibel hat nicht, wie zum Beispiel der Koran, einen einzigen Zeugen. Beim Koran ist es Mohammed. Sondern viele, die über Jahrhunderte, Jahrtausende an der Bibel geschrieben haben, sind Zeugen Gottes. Und das aus allen Gesellschaftsschichten. Nicht nur Priester oder Könige, Ackersleute, ganz einfache Menschen. Deine Aufgabe ist es also nur, Gottes Wort zu lesen, mit der Absicht, es auch zu akzeptieren, zu wollen, wenn es dich überzeugt. Aus dieser Akzeptanz folgt der Glaube, der wirklich existenziell ist, nämlich, bin ich errettet oder nicht? Ist meine Sündenlast wirklich vergeben oder nicht? Wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dann ist dein Glaube letztendlich nichts wert. Du traust Gott nicht zu, dass er mit allem fertig wird, das er angefangen hat. Du denkst, du musst dich erst beweisen, damit Gott dich annimmt. Musst gute Taten tun, damit Gott dir vergeben kann. Gott hat aber keine Waagschale, die du ins Gleichgewicht von Gut und Böse bringen musst. Denn das geht überhaupt nicht. Die guten Werke sollst du doch tun. Du nimmst also immer von den guten Werken etwas weg, legst es auf die Waagschale der bösen Werke. Aber wie willst du sie wieder zurückbringen? Wenn ich einen getötet habe, sei es aus Versehen, absichtlich, weil ich betrunken war, der Mann ist tot, ich kann ihn nicht zum Leben erwecken. Die Lampe, die war kaputt. Ja, man hätte sich jetzt hinsetzen können und zusammenkleben, aber wäre es die gleiche Lampe gewesen? Wenn es ein Einzelstück war, hätte man sie nicht ersetzen können, egal wie viel Geld man ausgibt. Du hast es, alles, was du an guten Werken bisher getan hast, war es zur Ehre Gottes? Du hast es sicher gut gemeint, hast Menschen selbstlos geholfen, aber du hast es zu deiner eigenen Rechtfertigung getan, zu deiner Gewissensberuhigung, damit du dich gut fühlst, damit du etwas vorzuweisen hast, das Gott eigentlich gar nicht anders kann, als dich anzunehmen. Aber so geht das nicht. Denn das ist genau das, was die Israeliten auch gedacht haben. Das ist Werkgerechtigkeit. Noch einmal Römer, diesmal Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und das galt auch im Alten Testament, das haben auch Menschen schon dort verstanden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 1. Mose 15,6 oder Psalm 31,1 bis 2 von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Die Errettung zum ewigen Leben ist auch nicht an die Größe oder die Zeitdauer deines Glaubens gebunden. Du bist errettet, wenn du Ja zu Gott als deinem Herrn sagst, egal wie viel du aus der Heiligen Schrift weißt. Der Glaube ist auch unabhängig von der Größe. Lesen wir einmal Matthäus 17, in Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Das Senfkorn war damals der kleinste Same in Israel, der ausgesät worden ist. Nur ein bis zwei Millimeter groß. Und da wurde eine Staude raus, 2 bis 3 Meter hoch. Zum Vergleich, ein Weizenkorn ist viel größer als ein Senfkorn. Und da wird gerade mal so ein Halm, so ein Helmchen von einem halben Meter bis einem Meter. Ein Senfkorn wiegt, also 1000 Senfkörner, wiegen ca. 7 Gramm. Ein Weizenkorn, 1000 Weizenkörner, nicht ein Weizenkorn, 1000 Weizenkörner wiegen 40 bis 65 Gramm. Also wenn wir das hochrechnen müssten, dann müssten wir so am Weizen hochgucken. Gegen den käme kein Mähdrescher an. Du kannst an der Größe deines Glaubens zweifeln. Aber bezweifle nicht, dass Gott dich erretten will, dass er es kann und es zu Ende führt. Glaub nicht, dass deine Widerspenstigkeit Gott vor ein unmögliches Problem stellt, dass deine Sündenlast so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Lies die Bibel und du siehst, welche Sünder Vergebung bei Gott gefunden haben. Petrus ist uns ein gutes Beispiel. Er ging auf dem Meer, weil er Jesus darum bat. Er vertraute Jesus. Aber als er von Jesus wegschaut, aus dem Wasser, bekam er Angst. Sein Vertrauen ging weg und er ging unter. Und was tat Jesus? Schluck erstmal ein bisschen Wasser, dass du wieder Vertrauen an mich findest. Nein, sogleich hat er ihn gerettet. Nachdem Petrus geschrien hat, Herr, hilf mir, sein Vertrauen wieder auf Gott gelenkt hat. Und Jesus tat das. Und danach fragte ihn erst, warum hast du gezweifelt? Weiter, immer noch Petrus. Jesus sagt ihm voraus, du wirst mich dreimal verleugnen. An dem gleichen Tag tat er es. Und was tat Jesus? Nachdem Petrus seine Sünde erkannt hat und bitterlich weinte, hat er ihn verworfen und hat gesagt, so jetzt mach erstmal, jetzt sieh erstmal zu, dass du wieder in die Spur kommst, üb noch ein bisschen. Nein. Petrus war immer noch einer der ersten Steine, aus die Gemeinde gebaut wurden. Die Gemeinde Christi, seine Gottesgemeinde. An Gott zweifeln heißt, Gott nicht zu vertrauen. Das heißt, kein Glauben an Gott zu haben. Das ist Zweifel an Gottes Errettung, an seiner völligen Errettung, dass du da noch irgendetwas zutun müsstest. Der Glaube kann Berge versetzen. Jetzt wissen wir, woher der Spruch kommt. Aber Jesus hat nie einen Berg versetzt. Die Apostel auch nicht. Zumindest lesen wir da nichts von. Es ist damals wie heute ein Sprichwort, das etwas deutlich machen soll, nämlich dass Schwierigkeiten, die unüberwindlich scheinen, auf einmal weg sind. Aber welcher Berg ist schwieriger wegzubekommen als unser Sündenberg, als dein Sündenberg, als mein Sündenberg? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen, lesen wir in Micha. Dieses totale Vertrauen wird sich auf dein Gebetsleben auswirken. Diese totale Vergebung. Alles, was ihr braucht, auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden, sagt Gott. Gott nimmt die Gebete in dreierlei Weise auf. Du erhältst, was du bittest, und noch mehr. Epheser 3,20. Gott kann uns aber auch etwas anderes als das Erbetene geben. Etwas, das nützlicher ist. Gott kann aber auch Nein sagen. Weil uns das Erbetene nichts nützt. Dein Glaube in Gott, dass er alles zum Guten lenkt, lässt dich aber ruhig bleiben. Egal, wie nützlich deine Bitten in deinen Augen dir dünken. Das gilt für den Einzelnen ebenso wie für Gebetsgemeinschaften als Familie, als Hauskreis oder Gemeinde. Wenn du also Jesus als deinen Herrn angenommen hast, weil du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, wird auch dein Leben, deine Lebensausrichtung eine andere werden. Deine Wünsche sind nicht einzig auf dich ausgerichtet. Du denkst nicht allein, was es dir bringt, denn dein Sinn wird erneuert werden, damit du prüfen kannst, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, wie wir in Römer 12,2 lesen. Irdische, menschliche Werte wie persönliches Ansehen, Reichtum oder sowas in der Art, sind nicht mehr wichtig für dich, weil du dich selbst verleugnen kannst. Sicher wirst du Wünsche haben, aber nicht Alufelgen oder einen selbstreinigen Backofen oder einen Lottogewinn ist das, was deinen Wünschen bestimmt. Plötzlich ist es der kranke Nachbar, dem du unbedingt noch das Evangelium mitteilen willst. Oder dein Jähzorn, der dich immer wieder in Schwierigkeiten bringt, willst du, dass der wegkommt? Letztendlich ist es das erste und zweite Gebot, das du erfüllen willst. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dann auch unser Prüfstein. Ob du deinen Nächsten wirklich liebst, indem du ihm vergibst. Dein Nächster sind nicht deine Familienangehörigen oder nur deine Familienangehörigen oder Freunde. Es sind genauso die Arbeitskollegen und vielleicht derjenige, der übel mit dir mitgespielt hat. Es ist der Fremde, der dir ins Auto gerauscht ist und du bleibst auf den Schaden sitzen, weil sein Wort steht gegen deins und er hat gelogen. Dem sollst du genauso vergeben. Und was es noch an schlimmen Sachen gibt. Aber warum immer dieses, ach Gott, du musst mir vergeben und ich muss meinem Nächsten vergeben. Das geht bis ins Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Matthäus sagt es in seinen Versen, Kapitel 5, 44 bis 45. Aber nicht Matthäus sagt es, sondern Jesus sagt es. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das sind keine Menschen, die es gut mit mir meinen. Und Jesus in der Bergpredigt weist darauf hin. Er sagt, so soll dein Leben aussehen. Warum? Das lesen wir in 45. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Nicht nur genannt werdet, sondern seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Damit wir unseres Vaters im Himmel, damit wir Söhne, Kinder unseres Vaters im Himmel sind. Deswegen sollen wir so handeln. Und Gott gibt uns die Möglichkeit dazu. Er gibt uns die Kraft durch seinen Heiligen Geist dazu. Wir sollen nicht einfach nur beten, um der Worte willen, als ob wir einen Götzen anbeteten oder eine Gebetsmühle antreiben. Missgunst, Rachsucht, Groll töten christliches Beten in der Wurzel und lassen nun nur noch heidnisches Lippenwerk übrig, sprach mal einer. Man kann nicht aus Versöhnung leben, ohne in ihr zu leben, schrieb Walter Schmidhals, ein Berliner Theologe. Und Glaube ohne Liebe ist nichts. Darum ist auch Berge versetzen ohne Liebe nichts, wie wir in Korinther 13 lesen. 1. Korinther 13. Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob du nicht vergeben willst oder nicht vergeben kannst. Gott verhindert keine Sünden, indem er dir deinen Willen wegnimmt. Gott will keinen erzwungenen Gehorsam, er will Gehorsam aus Liebe. Und das geht nur freiwillig. Bist du dazu nicht bereit, musst du bereit sein, die Konsequenzen dessen zu tragen. Ewige Trennung von Gott, ewige Verdammnis, ohne Ende. Nicht ein Fegefeuer von 1000, 10.000 oder 20.000 Jahren. Kannst du nicht vergeben, obwohl du es willst, dann darfst du es vor Gott bringen. Denn hier zeigt sich die Gnade, dass Gott uns befähigt, seinen Willen auszuführen. Er macht uns fähig. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Uns wurde von Gott alle Schuld auf einmal vergeben. Selbst die, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie noch tun werden. Aber unser Prüfstein unseres Gehorsams, sozusagen unser Baum der Erkenntnis, ist unsere Vergebungsbereitschaft zu unserem Nächsten. Vergebung ist wie Liebe, wie die Liebe, eine Einstellungssache. Sie ist nicht gefühlsabhängig. Heute kann ich vergeben, morgen kann ich nicht vergeben, heute bin ich sauer, heute kann ich nicht vergeben. Genauso wie die Liebe, die wahre Liebe, eine Einstellungssache ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander, sagt Jesus zu seinen Aposteln. Ein Gebot. Darum sollten wir diesen Vers 25 ernst nehmen und uns prüfen, wie sieht meine Vergebungsbereitschaft aus? Bedenke, Gott hat dir vergeben und will, dass du eben solches tust. Es ist also mehr als nur die Liebe zum Nächsten. Es ist auch ein Ausdruck deiner Liebe zu unserem Herrn. Der in diesem Gehorsamsschritt deutlich wird, ich vergebe, weil Gott mir vergeben hat, weil Gott es möchte, dass ich vergebe. Du kannst nicht in der Liebe zu Gott sein und im Hass zu deinem Nächsten. Das geht nicht. Das ist keine Liebe zu Gott. Das ist Selbstbetrug. Der alte Bund, er bringt keine neue Frucht. Er ist tot, wie der Feigenbaum. Man konnte und kann sich die Errettung nicht verdienen. Mögen die Werke auch noch so gut sein. Es ist reine Gnade. Gnade, die durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha durch sein vergossenes Blut erwirkt wurde. Dieses volle Vertrauen darauf, dass dies das Einzige ist, das uns zum ewigen Leben führt. Der unerschütterliche Glaube an Gottes Liebe zu uns Sündern kann unseren Sündenberg ins Meer befördern. Aber nicht unser Glaube bewirkt es. Es ist unser Vertrauen darin, dass Gott, der Herr, es getan hat. Dieses Vertrauen in diese vollkommene Sündenvergebung macht uns bereit, auch unseren Nächsten zu lieben. Egal ob Freund oder Feind. Weil es aus Liebe geschieht. Einer Liebe, die von Gott kommt und die sich auf den Nächsten auswirkt. Glaub an Gott, vertraue ihm voll, damit du das ewige Leben bei Gott hast als sein Kind. Amen. Wir sind dann zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch einmal aufstehen zum Gebet. Großer und mächtiger Gott, wir können, wir sollen dir vertrauen. Denn du hast dich oftmals bewiesen, hast uns Menschen nie enttäuscht, obwohl wir dich so oft enttäuschen. Du gibst uns die Möglichkeit, uns immer wieder zu prüfen, wie sieht es aus mit meinem Vertrauen in dir, indem wir uns indem wir vergebungsbereit sind. Vergebungsbereit unserem Nächsten gegenüber. Und zwar völlig. Hilf uns, dass wir das ausleben. Dass wir nicht eine böse Wurzel in uns tragen, weil wir meinen, wir könnten nicht vergeben. Denn wenn wir meinen, wir könnten nicht vergeben, dann ist es unser Wille, nicht vergeben zu wollen. Und das ist töricht. Das ist kein Glaube, kein Vertrauen in dir. Das ist Selbstgerechtigkeit. Du hast den Menschen alle Sünden vergeben, wenn sie es annehmen. Egal wie groß, egal wie klein. Wir danken dir dafür, für dieses vollständige Erlösungswerk. Wir brauchen es, für die kleinen Sünden ebenso wie für die großen Sünden. Und wir danken dir, dass wir dieses Zeugnis in deinem Wort finden, dass wir gerettet sein können, allein durch Glauben an dein Erlösungswerk, Herr Jesus Christus, das du auf Golgatha gewirkt hast. Lob, Ehre und Anbetung und unsere Liebe sei dir dafür immer wieder aufs Neue gebracht. Amen. Wir sind dann zum Ende unseres Gottesdienstes gelangt. Wir wollen im Frieden auseinandergehen, dem Herrn befohlen.